Deutschlandfunk. Spielweisen. Anspiel.
Von Barbara Strozzi bis zu den Beatles reicht heute das Panorama, das die 6 Alben bieten, über die in den nächsten knapp 45 Minuten gesprochen wird. Es wird also vielseitig. Schön, dass Sie dabei sind und Anspiel Neues vom Klassikmarkt verfolgen. Mit mir im Studio in Köln sitzt Björn Woll und von Berlin aus zugeschaltet ist Eleonore Bühning. Ich grüße euch.
Hallo.
Hallo, Tag.
Ich habe in diesem Trio eine Doppelfunktion. Mein Name ist Susan El-Kassar. Ich arbeite als Redakteurin beim Deutschlandfunk und in dieser Sendung bin ich sowas wie der Master of Ceremony. Ich darf gleichzeitig auch meinen Senf zu den Alben dazugeben. Guten Tag auch von mir. Die Regeln sind wie gewohnt so. Jede hat ein Highlight ausgesucht, ein aktuelles Album, das besonders gut gefällt und jede hat ein weiteres Album mitgebracht, das Fragen aufwirft. Wir tauschen dann Argumente und Eindrücke aus und jetzt schauen wir mal, an welchen Stellen es rappelt und an welchen Stellen wir einfach gemeinsam begeistert sind. Wir starten mit den Highlights, mit dem Vorschlag von Björn Woll. Interessanterweise ein Album, vielmehr eine Gesamtaufnahme, die im Deutschlandfunk Kammermusiksaal stattgefunden hat.
Der Deutschlandfunk, das war nicht der Grund, warum ich das ausgewählt habe.
Das glaube ich, ist auch die Premiere bei uns hier in der Runde. Der Deutschlandfunk ist also Co-Produzent zusammen mit dem Label Kavi. Um was geht's? Um Beethovens 10 Sonaten für Violine und Klavier. Die haben die Geigerin Antje Weiß und der Pianist Dinesh Varjon aufgenommen. Björns Highlight des Quartals, warum, das sagt er uns gleich. Jetzt zunächst ein kurzer Ausschnitt aus der Sonate Nummer 6, Opus 30, aus dem langsamen Satz Adagio molto espressivo.
Ja, ich bin wieder einmal, muss ich sagen, begeistert von Antje Walthas. Hier besonders mit ja welcher Leichtigkeit und Natürlichkeit das aus den Fingern der beiden perlt. Das ist irgendwie ganz pur, ganz rein, ohne Mätzchen, ohne übertriebene Emotionalisierung. Und dazu spielen die zwei, als wäre das irgendwie ein Organismus, der ja so miteinander atmet. Alles greift hier super wunderbar ineinander. Die bereiten sich gegenseitig so die Bühne für ihre eigenen jeweiligen Einsätze. Die hören aufeinander, die reagieren aufeinander, miteinander. Kammermusik für mich auf wirklich einem selten hohen Niveau. Und total toll ist es, ich habe mir die Noten auch mal rausgekramt und offensichtlich haben die beiden auch ganz genau in die Noten geguckt, weil die einfach wirklich diese ganzen Vortragsbezeichnungen von Beethoven total beherzigen. Gerade gehört in diesem langsamen Satz, jedes Piano wird da wirklich auch Piano gespielt, nicht übertrieben. Da gibt es auch andere Versionen gerade dieser langsamen Sätze. Als Abschluss der Gesamtaufnahme nun kommt dieses dritte Album dieser Beethoven-Sonaten und ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube, das kann man, ich würde das als eine der Referenzen in der Tat bezeichnen.
Tatsache, ja.
Magst du noch mehr sagen, Eleonore?
Ja, sehr gerne, wenn ich darf. Volle Zustimmung, Björn. Also 100 Punkte oder 150, ich weiß nicht wie viele. Ich bin schon bei der ersten Beethoven-CD von Walthas und Varjon ausgerastet vor Freude. Es gibt unzählige Aufnahmen dieser Sonaten, das wissen wir, sind auch ein paar gute drunter. Und einige dieser Beethovenschen Violinsonaten, die Kreuzer, die Frühlingssonate, die sind ja auch weltweit bekannt. Die kennt jeder Konzertgänger. Aber andere wie diese hier, dieses, woraus wir eben den langsamen Satz gehört haben, A-Dur, Opus 30.1, ist leider ein Stiefkind im Repertoire. Und das ist einfach zauberhaft, wie die beiden diese unendliche Melodie ausbreiten in diesem Satz.
Es war in der Tat gar nicht so einfach, was auszuwählen, weil so viele Tracks auf diesen Alben irgendwie so toll sind. Und mich beeindrucken vor allem diese langsamen Sätze. Die finde ich nochmal irgendwie fast eine Ecke berührender. Und die touchen mich noch ein bisschen mehr als die schnellen.
Ja, aber auch die Schnellen, die sind einfach unglaublich super genau. Ich kann nicht anders, ich muss mich outen. Ihr wisst ja, Beethoven ist für mich ganz persönlich biografisch so eine Art Lebenstrauma. Aber natürlich auch ein Traum, nicht nur ein Trauma.
Hoffentlich.
Ja, meistens ist es allerdings unerfüllt, dieser Traum, was die Lesarten angeht. Meine persönliche Lieblingsaufnahme dieser 10 Violinsonaten war immer die von Maria Joao Pires und von Augustin Dumais, die kam 2002 raus bei der Deutschen Grammophon. Und als ich die Vitas-Varion-Aufnahme zum ersten Mal gehört habe, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Es gibt so viele Gemeinsamkeiten dabei. Also dieses Atmen in einer Klangrede und zugleich die Strukturen rausarbeiten, genau an den Noten, das hast du schon gesagt, Björn. Dann in all diesen Punkten haben Antje Vitas und Dénes Varion nicht nur gleichgezogen, sie übertreffen Pires und Dumais. Und ich habe jetzt eine neue Lieblingsaufnahme. Und warum übertreffen sie sie? Weil sie nicht nur alles das sind, was wir schon erwähnt haben, sondern sie sind im Klangbild mutiger, offener und auch freizügiger und dabei absolut synchron. Das ist traumhaft, brillant in den schnellen Sätzen, ohne Übertreibung und in diesen langsamen Sätzen, ohne Schnulz, ohne Schmalz und ganz selbstverständlich miteinander geatmet. So muss das sein.
Ja, wie schön. Also ich glaube, ich muss da gar nicht so viel sagen mehr. Zum Glück.
Entschuldigung.
Sonst käme es auch komisch rüber. Aber ich bin ja nicht diejenige, die die CD produziert hat. Aber tatsächlich, ich finde auch, es ist auch so ebenbürtig aufgenommen. Ne? Mhm. Also das gerade bei so Violin-Klaviersonaten passiert das schnell mal, dass die Geige sich irgendwie in den Vordergrund drängt und selbst wenn sie eigentlich gar nicht so wichtig ist, präsenter klingt. Und das schaffen die beiden, das hat auch das Tonteam geschafft, dass das so rüberkommt. Einfach unfassbar musikalisch und technisch beeindruckend.
Eine bezwingende Natürlichkeit auf allen Dimensionen, diese Aufnahme.
Wunderbar. Dann gehen wir rüber zum nächsten Highlight. Das kommt von Eleonore Bühning. Das Album heißt Wonder Women, Musik von und über Frauen. Zusammengestellt hat es Christina Pluhar mit ihrem Ensemble L'Arpeggiata. Und Eleonore, du hast dir gewünscht, dass wir gleich zwei kurze Ausschnitte hören.
Wenn es geht, ja.
Ja, und zwar einmal ist es ein Stück aus L'Amante Consolato von Barbara Strozzi. Hier singt die Mezzosopranistin Benedetta Mazzucato mit L'Arpeggiata. Und danach hören wir einen Ausschnitt aus einem Stück von Francesca Campana. Das heißt auf Deutsch, zerbrochen ist der Pfeil. Ich spare mir jetzt gerade das Italienische. Und hier singt eine andere Mezzosopranistin, nämlich Luciana Mancini, auch mit L'Arpeggiata zusammen.
Thank you.
Ja, warum wollte ich zwei haben? Zwei so sehr unterschiedliche angebliche Mezzosoprane. Die erste Stimme, das ist ein klassisch geschulter Mezzosopran mit einer enormen, ganz ungewöhnlichen Tiefe. Benedetta Mazzucato hat das gesungen von Barbara Strozzi, ein sehr elegisches Stück. Und der zweite, Luciana Mancini, ist also für meine Begriffe eigentlich ein eher popmusikalisch orientierter Frau mit einer Folklore-Power-Stimme. Also so, und es sind auch ganz unterschiedliche Musiken, obwohl sie aus der gleichen Zeit kommen. Ich wollte das so deshalb in aller Kürze so vorführen, weil diese Stimmen, diese Stimmlagen perfekt passen und typisch sind für das spezielle Barock-Crossover-Design, was diese Dirigentin und Gitarristin Christina Pluha erfunden hat. Die haut regelmäßig Bestseller heraus inzwischen mit arrangierter Barockmusik. Angefangen hat sie eigentlich mit klassischer Konzertgitarre. Heute spielt sie alles, was irgendwie was man zupfen kann. Also Theorbe, Laute, Barockgitarre und so weiter. Ihr erster Durchbruch war mit dem Ensemble Arpeggiata 2009 das Album Teatro d'Amore, eine Art Monteverdi-Eintopf. Und das war wirklich eine Offenbarung. Christina Pluha hat damit der alten Musik das härene Gewand ausgezogen und Hits gebastelt daraus. Arrangements, die wirklich sagenhaft präzise sind und mit orgiastischem Drive realisiert werden, zum Schillen, zum Tanzen, für ein breiteres Publikum, was sie dann auch erreicht hat. Dass das so ist, dass Popmusik und Barockmusik irgendwie verwandt sind, das war ja eigentlich nichts Neues, auch damals nicht. Der Jazz hat das schon lange vor der Pluha entdeckt, dass sich das irgendwie beides, Pop und Barock, auf den durchlaufenden Grundbassformel gründen und melodisch die Botschaft der Stimme gilt, also das Recital Cantando. Aber bei der Pluha, die hat das dann zu einem sehr, sehr eigenen Arrangementstil gemacht, so dass man sie immer wieder erkennt. Es gibt inzwischen viele Ensembles, die sowas machen, solche elaborierten Crossover-Programme, vor allem in Frankreich. Aber bei der Pluha ist es halt unverwechselbar. Mit dem neuen Album jetzt hier, Wonder Woman, da geht es, habe ich noch gar nichts zu gesagt, sage ich aber jetzt in einem Satz, da geht es um Frauen. Und darum geht es ja überhaupt. Also im Moment ist es die angesagte Mode, dass die ganzen Komponistinnen ausgebuddelt werden. Die gibt es auch schon anderswo auf CD. Die Barbara Strozzi und Francesca Caccini gibt es also auch eine Menge andere Aufnahmen schon, die man vergleichen könnte. Ich habe es gelassen. Die Pluha ist eine Sondernummer nach wie vor. Und ich fand es wunderbar, dass sie auch hier wieder Volksmusiken darunter mengt. Inhaltlich, textlich befassen die sich auch irgendwie mit der Frauenfrage, zum Stichwort Hexe und Heilige. Das wird auch theoretisiert im Booklet, aber ich finde, das kann man weitgehend vergessen. Aber die Musikmischung, die macht's und es fetzt. Und die Pluha ist das Original.
Ich weiß nicht, ob man das, diesen inhaltlichen Zugang so easy peasy wegwischen kann, wie du das gerade gemacht hast. Also die Idee ist natürlich, da werden Komponistinnen gespielt, aber dann ist so das Summarische, was man quasi auf dem Klappentext und auch an lauter anderen Stellen lesen kann, dass starke Frauen ausgesucht wurden, also Geschichten von starken Frauen. Und Hexe, Heilige, du hast die Stichworte da schon genannt. Und für mich reflektiert das Album das zu wenig. Also es springt einfach nur auf diesen Zug drauf und spielt Werke von Komponistinnen. Und das ist nicht gut. Also wenn wir uns gucken, da wird die Geschichte von einer Cecilia erzählt. Ich umreiße sie kurz. Sie will ihren Geliebten aus dem Gefängnis befreien, gibt sich deswegen einem Hauptmann hin, im Glauben, der könnte dann ihren Geliebten aus dem Gefängnis holen. Der hält aber das Wort nicht. Der Geliebte wird hingerichtet. Die Frau bringt sich um. Das ist eine schreckliche Geschichte und nicht über eine starke Frau, sondern über die Hässlichkeit männlicher Dominanz. Also mag sein, dass das vielleicht Christina Pluha auch erzählen wollte, aber mir fehlt einfach diese Ebene der Reflexion da. Dabei.
Ja, das, ich habe auch gesagt, ich würde dieses Booklet einfach nicht lesen, weil das ist sehr dünn und diese an den Haaren herbeigezogen, diese Vermittlung, dass also jetzt diese mexikanischen und italienischen Lieder, Volkslieder, die sie da auch bearbeitet hat und dazwischen mengt, dass die dann eben auch irgendwie eine Frauenfrage betreffen müssen, das ist einfach doof.
Ich meine, das Schöne daran ist ja, dass man das ja auch ohne Konzept hören kann, weil dieses Album wieder mal, finde ich, wie eigentlich immer bei Christina Pluha, so eine ansteckende Musik. Musikalität oder ja, im besten Wortsinne musikantisch ist das. Das lebt und oszilliert und das ist überrascht ganz oft, finde ich irgendwie auch. Und was ich ganz spannend finde, ist, das hast du eben auch schon angesprochen, Eleonore, diese Luciana Mancini, die ist natürlich kein Mezzosopran in einem klassisch ausgebildeten Sinne. Die erinnert mich mit dieser ja rauen Kehligkeit, die sie auch hat, eher an Fado oder an auch Flamenco-Sängerinnen, die diese gerade in im tiefen Register diese Leidenschaft, also diese so offen, brünstig ausgelebte Leidenschaft irgendwie ausleben. Mich überrascht diese Musik von Christina Pluha eben auch ganz, ganz oft, obwohl die Zutaten ja total bekannt sind. Die macht ja eigentlich nichts anderes mehr. Der Mix ist ja irgendwie immer der gleiche. Es gibt irgendwie alte Musik, das wird mit ein bisschen Folkmusik oder im Fall von Monteverdi mit ein bisschen Jazz gemischt und dann kommt da noch ein bisschen Swing rein. Am Ende funktioniert es aber und es hat so einen Groove und man hat den Eindruck, man hört diesen Musikerinnen irgendwie bei so einer Jam-Session zu und ich ertappe mich schon auch, dass mich diese Musik anspricht, obwohl ich sagen würde, das ist gar nicht so das Kernrepertoire, das ich jetzt zu Hause ständig hören würde. Aber irgendwie macht es dann doch was mit mir und ich merke, dass irgendwie meine Ohren und mein Körper da drauf reagieren und das Konzept scheint ja zumindest aufzugehen, diese Musik anders zu beleuchten.
Es hat tatsächlich damals eine Tür geöffnet. Heute machen das viele, vielleicht machen es sogar manche gewissenhafter und ernsthafter als Pluha. Aber sie ist halt so eine Spielmeisterin und man kann es den ganzen Tag hören nebenbei und muss da nicht genauer nachfragen.
Ja, sie hat da offensichtlich ihre Formel gefunden, mit der sie da ihren, ich sag das jetzt mal, Fantasiebarock basteln kann.
Ja, perfekt.
Ich füge noch hinzu, weil ich es gerade unterschlagen habe. Erschienen ist Wonder Woman beim Label Erato. Damit kommen wir zum nächsten Highlight. Das stammt von mir. Es ist ein Album des belgischen Pianisten Florian Noack mit dem Titel I Wanna Be Like You, erschienen beim Label La Dolce Volta. Und den Ausschnitt, den wir jetzt hören, ist eine Bearbeitung der Symphonie Classique von Prokofjew und zwar vom Finalsatz. Auf dem Album von Florian Noack finden sich Bearbeitungen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Es ist ein Ritt durch die Musikgeschichte und zwar mit verschiedenen Besetzungen. Es gibt das Konzert für vier Klaviere von Bach, eben nur mit einem Klavier gespielt, eine Kantate für Solichor und Orchester von Mendelssohn, auch nur mit einem Klavier und sogar ein Song aus dem Dschungelbuch. Es ist ein Potpourri und alle Stücke hat Noack selbst bearbeitet, nicht ausgerichtet auf virtuoses Geklingel, sondern der Idee folgend, die Stücke jeweils mit dem Klavier zu spielen, also ihnen mit dem Klavier gerecht zu werden. Das Ganze wirkt auf mich wie ein pianistischer Spieltrieb. Also die Frage, wie bekomme ich dieses Stück in meine 10 Finger? Und Florian Noack tüftelt an diesen Knobelaufgaben offensichtlich mit viel Spaß und mit Ergebnissen, die den HörerInnen auch wirklich Freude bereiten. Und das reicht dann eben von Bachs Konzert für 4 Klaviere bis zu dem Dschungelbuch-Hit I Wanna Be Like You.
Ich finde es ganz lustig, denn ich musste noch mal nachgucken, beim letzten Mal schon Paraphrasen mit dem Klavier von Nikolai Luganski. Ja. Da ging es um Szenen aus Wagner-Opern, beeindruckend virtuos gespielt. Da hat mir doch einiges gefehlt. Ich vermisse da die Sänger, ich vermisse da auch das Orchester. Das ging mir hier bei weitem viel, viel weniger ausgeprägt. So, ich vermisse das Orchester hier gar nicht so sehr. Ganz im Gegenteil, ich versenke mich so ein bisschen in die Struktur der Werke, weil ich auf einmal doch so einzelne Stimmen ein bisschen besser auch verfolgen kann. mit meinen Ohren. Und das ist so fast so ein kleiner Blick auch in die Komponistenwerkstatt, den wir hier bekommen. Und dann kommt er natürlich auch mit einer riesen Ausdruckspalette. Ich meine, das ist nicht auf eine virtuose Schau ausgelegt, aber virtuos kann er natürlich schon auch. Aber der kann auch total poetisch. Ich fand diese Klänge, die er bei Scheherazade irgendwie findet, finde ich wunderbar. Mhm. Dann geht es irgendwie aber auch so herrlich trunken wie so ein Barpianist, wenn er diesen Schostakowitsch-Walzer spielt. Also er schlüpft auch so in unterschiedliche Rollen. Und ich finde gerade so die etwas populäreren Sachen, wie zum Beispiel dieser kleine Auszug aus dem Dschungelbuch, da fühlt er sich offensichtlich besonders zu Hause, weil das, man hört richtig raus, wie viel Freude ihm das macht.
Ich bin überhaupt nicht einverstanden mit dem, was ihr gerade gelobt und gerühmt habt, muss ich leider sagen. Erstmal vom Repertoire her muss man sagen, dass großteils auch hier wieder bei diesem Konzeptalbum Populäres paraphrasiert und transkribiert wird. Ganz in der Liszt-Tradition, der das ja auch gemacht hat. Der hat ja auch nicht, wenn er paraphrasiert hat, irgendwelche unbekannten Sachen genommen. Und das ist natürlich auch mutig sicherlich und spieltechnisch alles auch einwandfrei. Aber es sind eben Häppchen von bekannten Sachen. Also der Walzer von Schostakowitsch, der wird in jedem Wunschkonzert gespielt, Symphonie oder für Werbung verwendet, Symphonie Klassik von Prokofjew, Scheherazade von Rimsky-Korsakow. Das ist das eine, das ich immer problematisch finde bei solchen sogenannten Konzeptalben. Und den Klavierklang, der gefällt mir von dem noch sehr jungen Pianisten Florian Noack, da habe ich ein paar Probleme damit. Also in den virtuosen Passagen, den vollgriffigen, da ist das ein bisschen hart. Manchmal würde es fast sogar sagen tot. Wenn ich hart wäre, würde ich sagen, es ist ein toter Klavierklang. Und wenn es schöne Melodien zum Mitsingen gibt, wie sie sich gut eignen für die Waschmittelwerbung oder so etwas, dann kommt das Pedal zum Einsatz und die Farben, das Klangbild, also ich finde, irgendwie ist da noch Luft nach oben.
Man merkt, finde ich, bei Florian Noack eher, wie viel Erfahrung er mit verschiedenen Stilen hat. Also das ist ein Pianist, der sehr, sehr gerne unbekanntes Repertoire spielt. Deswegen trifft es ein bisschen auch den Falschen, wenn du jetzt sagst, irgendwie, das ist reine Häppchenkultur. Natürlich sind das bekannte Stücke. Genau, es geht um die CD und da hat er mal bekannte Stücke gespielt. Sonst widmet er sich irgendwie so Raritäten wie Sergei Ljapunow. Und hier zeigt er eben eine andere Seite, nämlich diesen Spaß an den Bearbeitungen. Und da finde ich, dass hervortritt diese Fähigkeit, den verschiedenen Aufgabenstellungen gerecht zu werden. Und auch, deswegen fand ich den Rückbezug von Björn auf das Album mit Luganski so gut. Also auch wenn das jetzt, man kann es aber nachhören, die Sendung, also kann man nochmal reinhören in seine Ringbearbeitung und auch die CD finden, weil da die Mühe so sehr im Vordergrund stand. Und natürlich ist der Stoff auch ein viel schwererer, aber hier das Konzert für vier Klaviere von Bach ist jetzt auch nicht was man so heiter weghört, wie jetzt die Symphonie Klassik. Also ich finde, dass die Stimmungen und die pianistischen Raffinessen, die daraus sprechen, die sprechen mich einfach sehr an.
Na gut.
Es gibt Stellen in der Tat, da würde ich sagen, hart, vielleicht auch ein bisschen grell. Ich höre das durchaus aber ein bisschen differenzierter. Oder bei mir kommt es eher so an, es hat ein bisschen was, glaube ich, im Klangbild der Aufnahme auch zu tun. Die ist schon irgendwie wahnsinnig direkt, finde ich, aufgenommen. Und für mich passte es an den Stellen dann auch einfach auch mal zu einem Klavierklang zu greifen, der halt nicht so total rund und total abgezirkelt ist. Und auch deswegen meinte ich das eben ganz bewusst, auch dieser trunkene Barpianist mal so in Anführungszeichen gesetzt. Da klimpert der. Aber in dem Moment passt es für mich, dass er klimpert. Und dass das jetzt ein berühmtes Stück ist, da kann der Schostakowitsch-Walzer ja nichts für. Der musste immerhin schon André Rieu über sich ergehen lassen. Also es geht deutlich schlimmer, würde ich sagen, als in diesem Fall. Und ich höre da schon auch diese Abwechslung heraus. Und das ist was mich total begeistert, weil das etwas ist, was mir sonst bei Klavierplatten doch eher oft fehlt, weil ich eben nicht vom Klavier komme. Und hier werden meine Ohren offensichtlich doch so oft gekitzelt, dass mich diese Aufnahme bei der Stange hält und ich da wirklich mich reinhöre und auch wirklich merke, wie ich ein bisschen in diese Werke eintauche, wie ich das sonst eigentlich nicht so tue.
Das ist doch jetzt eigentlich ein perfekter Übergang zum nächsten Teil, denn zum zweiten Teil dieses Anspieltrios, da gucken wir auf Alben, die nicht so eindeutig einzuordnen sind. Das erste diskussionswürdige Album, das bringt Eleonore Bühning ein. Der Hauptteil dieses Albums ist das Abbey Road Concerto, das Guy Braunstein auf Basis von Songs der Beatles geschrieben hat, nämlich vom Album Abbey Road. Und der Ausschnitt, den wir daraus hören, ist der Abschnitt, in dem es auf Carry That Weight von den Beatles sich bezieht. Wir hören Guy Braunstein als Solisten, Alondra de la Parra als Dirigentin und das Orchestre Philharmonique Royale de Liège spielt auch noch mit.
Das Violinkonzert, komponiert oder vielmehr arrangiert oder ich weiß auch nicht, wie man das genau nennen soll, von Guy Braunstein. Es heißt Abbey Road Concerto, dieses Stück. Er hat es geschrieben für seinen Sohn, wie er im Booklet bekennt, weil der sich gewünscht hatte, dass Papa auch mal was von den Beatles spielen soll. Und ich muss sagen, er hat das auch für mich gespielt, denn Guy Braunstein war 13 Jahre lang der erste Konzertmeister der Berliner Philharmoniker und zwar mit der Beste, den sie je hatten. Ich habe hunderte von Konzerten mit ihm gehört und ich verehre ihn aufrichtig und sehr. Jetzt komponiert er also auch, nicht? Sein Violinkonzert orientiert sich an dem Beatles-Album Abbey Road, das letzte Meisterwerk der Beatles. Und diese Platte ist, dann muss ich mich nochmal outen, ist das Einzige, was ich je im Leben mal gewonnen habe bei einem Preisausschreiben. Und zwar war das 1969 bei einem Preisausschreiben eines Radios, BFBS, British Forces Broadcasting Service. Und den habe ich heute noch, die LP, und ich bin sehr stolz darauf, dass ich sie habe. Da sind 17 Songs drauf. Meine Erwartungen waren also, könnt ihr euch vorstellen, enorm hoch vorher. Meine Enttäuschung, als ich mir dieses Album angehört habe, war entsprechend groß. Braunstein verarbeitet in diesem Violinkonzert nur 15 dieser 17 Songs. Die gehen alle attacker ineinander über und sind enorm kurz. Es gibt keine Einteilung irgendwie in Sätze ansonsten. Das ist tatsächlich so eine durchlaufende Paraphrase. Und es passt zu den Songs der Beatles also wie die Faust in das Apfelmus, das berühmte. Manche Songs, die mehr Balladen sind, wie Because, die sind dann sehr süßlich und schmalzig. Die anderen, wo mehr der Rhythmus und der Bass reinhaut, die sauren Stücke, so wie Maxwell Silverhammer oder so, die sind dann tatsächlich einfach nur laut, um es mal so zu sagen. Und am Ende siegt immer der Virtuose. Also er ist immer noch ein ausgezeichneter Geiger. Und das sind die Stellen, haben wir auch eben gehört, gerade hoffe ich, in Carry That Weight. Das sind die Stellen, wo es dann passt. Aber es sind halt eben nur diese Stellen.
Was mich total gewundert hat, wenn man so ein Album macht, wir haben ja gerade den Ausschnitt auch gehört, dass der ein fantastischer Geiger ist, das müssen wir gar nicht diskutieren, glaube ich. Was mir aber total auffällt und was mich so ein bisschen wundert, ist, dass das Ganze überhaupt nicht abhebt. Ich finde, dass gerade diese Orchesterpassagen haben eine gewisse Schwerfälligkeit fast für mich. Das ist so ein ganz dunkler, schwerblütiger Orchesterklang und der kommt gar nicht so richtig ins Rollen und es passt nicht. Und das ist etwas, was ich leider ganz oft höre, wenn sich klassische Musiker an populärem Liedgut versuchen. Ganz vielen Sängern ist das passiert. Und ähnlich höre ich das hier. Es kommt nicht ins Rollen. Es ist irgendwie wie so ein Zug, der anfährt, aber der nicht richtig Fahrt aufnimmt.
Ja, es fehlt ein bisschen Esprit, das würde ich auch sagen. Und mir ist noch im Ohr, ich habe vor kurzem im Zuge einer anderen Sendung zu tun gehabt mit Beatles-Bearbeitungen von Joshua Rifkin, der das in so Barock-Suiten verwandelt hat. Also ein komplett anderes Genre, aber das hatte so viel eben Esprit und Kreativität und war auch witzig. Das kann ich bei diesem Konzert nicht gleichermaßen hören, auch wenn es bestimmte Stellen gibt, die schon reizvoll sind. Und ich glaube, Eleonore, du meintest jetzt, dass du Carry That Weight, fandst du einen guten Ausschnitt, deswegen hast du ihn ausgewählt?
Nein. Ich wollte vorführen beides. Also ich wollte vorführen, wie lahmarschig die Musik daher trottet in dieser Bearbeitung, was sie ja nun wirklich nicht ist. Es ist ein ganz, ganz böses Lied, Carry That Weight. Ne? Und es muss auch krachen. Ja. Aber hier kracht ja nichts, sondern hier marschiert
wird
man
ordentlich
so
gespielt.
Marschiert man für Bass, ja, genau. Und dann wollte ich außerdem demonstrieren, wie wunderbar der Guy Braunstein Geige spielt. Und deswegen habe ich diesen Ausschnitt gewählt.
Ja,
ich will dazu auch noch sagen, es sind noch zwei andere Stücke auf diesem Album drauf, nämlich von Ralph Vaughan Williams, Lark Ascending, und von Frederick Delius, das Violinkonzerto. Und da hört man ganz was anderes. Und es kann tatsächlich so sein, dass in einer Abwandlung eines Bonmots von Loriot, der gesagt hat, Frauen und Männer passen einfach nicht zusammen. Also Pop und Klassik passen einfach nicht zusammen. Pop und Barock, das geht. Das haben wir ja bei Christina Pluha gehört und auch bei anderen Leuten. Aber das geht einfach nicht, weil das tappt immer wieder in die gleiche Falle. Hier auch, leider.
Ich würde es, glaube ich, nicht so pauschal fassen. Und Guy Braunstein selber gibt da sogar auch ein Gegenbeispiel. Er hat nur eine falsche Form gewählt. Also dieses Violinkonzert mit diesen verschiedenen Facetten und dem Wunsch, alle Songs abzubilden, ist einfach in der Form unbefriedigend. Und er hat aber auch so Solo-Kapricen geschrieben über einzelne Songs. Und die sind wirklich aufregend zu hören.
Wo sind die zu hören?
Auf YouTube. Dann gehen wir rüber zum nächsten Vorschlag. Der kommt von Björn Woll. Es ist ein Album, das erst Mitte Juni erscheint. Es gibt aber schon zwei Tracks vorab auf den bekannten Streaming-Plattformen zu hören. Es ist von Samuel Hasselhorn, heißt Urlicht, Songs of Death and Resurrection. Und wir hören tatsächlich auch das Urlicht von Gustav Mahler als Ausschnitt. Es singt Samuel Hasselhorn und wird begleitet von Lukas Borowitsch und dem Philharmonischen Orchester Posen.
Zum ersten Mal habe ich diesen Sänger gehört, 2017 war das, schon ein paar Jahre her. Da hat er nämlich den Liedwettbewerb in Heidelberg von Thomas Quasthoff gewonnen. Und ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, dass der mich echt umgehauen hat in der Finalrunde. Ich war begeistert von der Stimme, die er hatte. Die klang nicht nur richtig gut, er hatte was zu erzählen. Also wie er seine Mittel eingesetzt hat, das finde ich, war damals wahnsinnig, wahnsinnig überwältigend. Und deswegen war ich jetzt total gespannt, wie dieses neue Album denn ist. Und irgendwie bin ich ein bisschen ratlos, muss ich gestehen, nachdem ich es gehört habe. Klar, diese Stimme klingt immer noch toll, dieser samtweiche Bariton, den er hat. Ich finde, das hat ein wunderschönes Timbre, einschmeicheln, da gibt's überhaupt nichts zu meckern. Auch technisch führt er den souverän, wie er hier auch in die Piano oder in die Piano-Ecken seiner Stimme leuchtet. Und das hat immer noch eine große Souveränität, wie er das einsetzt. Aber irgendwas stimmt mit dem Ausdruck nicht. Es kommt bei mir nicht rüber. Und ich finde, dass gerade dieses Lied, das per se schon so viel Ausdruck hat, irgendwie, ich weiß nicht, ob es zu beherrscht ist im Ausdruck, ob es zu kontrolliert ist, was er hier macht. Für mich gibt es hier eine ganz merkwürdige Distanz zwischen dem Sänger und seinem Gesang und der Musik und dem Ausdruck dieser Musik. Die gab es schon immer. Kathleen Ferrier, eine geniale Malerinterpretin, die hatte das auch. Auch Anja Hartheros hat das ganz oft in ihren Opernrollen, so eine gewisse letzte Beherrschtheit und eine Distanz. Da wird es nur irgendwie mysteriös und hier fehlt mir das total. Und ich kann es ganz schwer nur mit Worten beschreiben, warum springt dieser Funke nicht über bei einem Sänger, den ich eigentlich toll finde und einer Musik, die ich total verehre und trotzdem höre ich das und denke, ja, ist ganz schön, höre ich mal das nächste Stück und das, finde ich, darf nicht passieren.
Ich weiß nicht, ob, ich mache mal einen Versuch, Björn. Du hast gesagt, Beherrschtheit, Distanz, ich höre das auch, ne? Ich würde noch was dazufügen, nämlich Bedeutsamkeitshuberei irgendwie im Ausdruck. Ich bin genau wie du ein großer Fan von dieser Samtstimme gewesen, dieser biegsamen, fein fließenden von Hasselhorn. Hab den auch vor, weiß nicht, 6, 7 Jahren zum ersten Mal gehört und er hat ja eine sehr schnelle, steile Karriere gemacht damals, vielleicht zu schnell, weiß ich nicht. Aber schon letztes Jahr hat er die schöne Müllerin gemacht. Da fiel mir das zum ersten Mal auf, dass dieses Samttimbre von Samuel Hasselhorn sich zu einem kleinen Knödel verdichtet hat oder im Begriff ist, das zu tun. Und den würde ich jetzt gerne den Görne-Knödel nennen wollen. Denn mit diesem Knödel geht ja, weiß jeder Sänger, also dieser Knödel ist nicht eine technische Frage, wo man hin singt im Hals, vorne oder hinten, sondern die Sänger machen das, weil sie dem, was sie singen, eine besondere Bedeutung geben wollen, möglichst jedem Ton. Also diese bemüht raunende Bedeutsamkeitshuberei, die der Görne auch sehr exemplarisch vorführt, das ist nicht schön. Und Hasselhorn hat sich das irgendwie angewöhnt. Er trägt ein bisschen dicker auf als früher. Er hat sich ein paar Manierismen angewöhnt im Ausdruck. Er übertreibt. Ich finde speziell dieses Urlicht, was er hier singt, zu langsam. Hm. Jeder Ton kriegt ein schweres Gewicht umgehängt und es wird dadurch überhaupt nicht authentisch.
Es fällt total auseinander. Es gibt keine Phrase mehr.
Genau. Es wird überhaupt nicht authentisch. Man versteht gar nicht das Licht in diesem Urlicht. Also irgendwie so. Gut finde ich das Orchester, dieses philharmonische Orchester aus Posen unter Lukács Borovics, finde ich sehr gut, wirklich sehr toll. Und ich finde auch gut, dass in dieser Fern des Siècle Melancholie-Sammlung von verschiedenen Stücken, die auf diesem Album drauf sind, dass da endlich auch mal Walter Braunfels vertreten ist. Also das ist ja auch schon was. Ne?
Aber bei diesem ganzen Fern des Siècle Weltenschmerz hätte ich gerne auch ein bisschen Weltenschmerz beim Hören und der fehlt mir einfach total. Und das finde ich so schade und ich gebe dir recht, was mir auch aufgefallen ist, es gibt einen gewissen Einheitston, der sich so ein bisschen durch alle Nummern durchzieht und die so ein bisschen einebnet im Ausdruck auch. Auch das vielleicht.
Das höre ich aber gar nicht so. Also ich finde schon, dass er versucht, den Stücken in verschiedenen Weisen gerecht zu werden, nur dass es am Ende nicht so richtig hinkommt. Und dass er zu oft, also vielleicht meinst du das mit, was hast du gerade gesagt, mit Huberei? Ich habe das Wort schon wieder vergessen, Eleonore.
Bedeutsamkeitshuberei.
Ja, Bedeutsamkeitshuberei. Ja. Ich höre das mehr als, da ist jemand sehr zufrieden mit seiner Stimme. Und ich höre eher, dass dabei eben der Inhalt so ein bisschen nach hinten rutscht. Also der Korngold zum Beispiel aus Die tote Stadt, das könnte noch viel mehr Ergriffenheit haben. Und das hat es höchstens in den hohen Tönen. Aber zum Beispiel das Urlicht, ich stimme euch zu, dass das zu langsam ist. Ich mag aber diesen liedhaften Ansatz, den er da wählt. Ich würde sagen, wir gehen zum 6. und letzten Album für heute. Der Vorschlag kommt von mir. Auf dem Album drauf sind die 6 Partiten von Johann Sebastian Bach. Erschienen ist es bei Alpha Classics, das vorhin übrigens bei Harmonia Mundi, habe ich unterschlagen. Und Martin Helmchen hat sich für ein ganz bestimmtes Instrument entschieden, einen Tangentenflügel, dazu sage ich gleich noch mehr. Den hören wir jetzt in dem folgenden Menuett aus der 4. Partita D-Dur. Die passt sogar komplett rein. Und das Interessante ist, wir hören auch noch den Lautenzug, den das Instrument hat.
Thank you.
Martin Helmchen beschreibt es im Booklet zu diesem Album als einen besonderen Erkenntnismoment, ein besonderes Erlebnis, als er zum ersten Mal an diesem Tangentenflügel spielen konnte und das Gefühl hatte, dass hier besonders bei Bachs Musik andere Dinge möglich sind, selbst für einen am modernen Flügel ausgebildeten Pianisten. Ja, und was ist jetzt besonders an diesem Flügel? Der Tangentenflügel ist ein seltsames Mischwesen. Der hat stufenlose dynamische Übergänge wie ein Flügel, gleichzeitig einen eher reduzierten Ton, der liegt so zwischen Flügelklang und Cembalo. Legato-Artikulation geht schon auch irgendwie. Bach kannte diesen Tangentenflügel nicht. Als dieses Instrument, das wir da gerade gehört haben, gebaut worden ist, 1790 von Späth und Schmal, da war Bach schon 40 Jahre tot. Aber seine Musik kann auch auf so einem Instrument gespielt worden sein, später, wer weiß. Mir geht es weniger darum, ob das in Ordnung ist, auf so einem Flügel zu spielen, den es zu Bachs Zeit noch nicht gab. Das finde ich im Gegenteil das Reizvolle an dieser Aufnahme. Nur mein Problem ist, das spricht mich nicht so an. Und zwar sowohl die Interpretation von Martin Helmchen, ohne dass ich so recht greifen kann, was mir eigentlich fehlt, als auch der Klang des Instruments. Mich ermüdet das sogar auf Dauer. Und ich frage mich, ist das nur mangelnde Hörgewohnheit? Wie geht's euch?
Na, mir geht es nicht so. Also ich finde diese Aufnahme überraschend. Also der Martin Helmchen war ja schon immer, also schon als er anfing, ein streitbarer Musiker, aber still. Und er war sehr streng. Ein Philosoph am Klavier. Im besten Sinne konservativ, auch in Programmatik.
Toller Kammermusiker.
Ich mag das sehr. Ich mag das sehr. Wenn er jetzt diesen Sprung tut vom Steinway zu diesem komischen Flügel, dann wird daraus sowas wie eine produktive Meinungsänderung. Ich finde, dass er tatsächlich neue Funken schlägt aus den Stücken und so eine Art Farbenfeuer hat in diesem Instrument, was man im Cembalo so nicht hat. Also es ist ja tatsächlich so, dass die Übergänge fließend sein können bei diesem Instrument. Helmchen selbst hat sehr schön in dem Booklet auch geschrieben, dass er es sinnhaft findet, Instrumente zu spielen, die eine natürliche Weiterentwicklung dessen sind, was die Komponisten kannten, mit Möglichkeiten, von denen der Komponist schon geträumt haben mag. Und das ist mal ein traumhaftes Statement, finde ich.
Das ist ein reizvoller Gedanke, genau.
Ja, dass die Komponisten. Und es hat mir auch beim Zuhören geholfen, also diese Bemerkung.
Ich höre da durchaus auch gerne zu, obwohl ich da gar nicht so ein Fan auch wieder in der Tat bin. Ich finde, er phrasiert total schön. Es macht großen Spaß, dazu zu hören. Ich finde seine Tempowahl oft wahnsinnig überzeugend, auch in den Stücken. Auch wie stilsicher er eigentlich ist, gerade in diesen verzierten Wiederholungen auch, die er macht. Und er kommt eben ja nicht aus der alten Musik und eben nicht vom Cembalo. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Das einzige Problem, das ich mit dieser Platte habe, ist, ich mag den Cembalo-Klang schon nicht sehr gerne. Und ich bin jetzt auch von dem Tangentenflügel noch nicht so überzeugt, dass ich sage, das wird mein neues Lieblingsinstrument. Das ist ein Klang, der offensichtlich irgendwie mich überhaupt nicht anspricht und mich wirklich auch relativ schnell und sehr ermüdet. Und von daher ist meine Zurückhaltung gegenüber dieser Platte, der ist einfach wirklich mit einem Klang begründet, der mir einfach überhaupt nicht liegt.
Ich wollte einen Gedanken noch eben anschließen, dass das Interessante ist, dass Martin Helmchen nicht der Einzige ist, der jetzt so Ausflüge wagt zu anderen Instrumenten, obwohl er eigentlich beim modernen Flügel zu Hause ist. Andra Schiff hat das auch zuletzt gemacht, dass er nämlich das Klavichord entdeckt hat als ein Instrument, auf dem er wunderbar Bach spielen kann. Da ging es mir übrigens ähnlich, dass ich das auch eher ermüdend fand. Also vielleicht habe ich einfach eine Schwierigkeit damit, wenn die diese Ausflüge machen. Ich finde sie reizvoll, aber sie überzeugen mich noch nicht so ganz. Damit sind wir schon am Ende dieser Runde angelangt. Das war das Anspiel. Wir haben über 6 Alben gesprochen. Welche das waren, das können Sie auch auf deutschlandfunk.de nochmal nachlesen. Die genauen Infos dazu. Ich danke Björn Woll und Eleonore für diese wie immer sehr anregende Runde und weise darauf hin, dass wir uns im September wieder treffen, dann zufälligerweise am Geburtstag von Bruckner. Und deswegen wird das ein Anspiel sein, was sich nur mit Bruckner-Aufnahmen beschäftigen wird. Und mit Dank fürs Zuhören verabschiedet sich am Mikrofon Susan Elkassar.